Wie ich es vorhin in einer Vorstellungsrunde quasi schon so ein bisschen gesagt habe, dieses Wörtchen wieso, vielleicht hast du so eine Frage gerade auch, vielleicht nicht die, die ich vorhin so ein bisschen angekratzt habe, aber vielleicht auch eine ganz andere, wieso. Und ich glaube, diese Wieso-Frage, die haben auch ganz, ganz viele mit diesem kleinen Büchchen hier, und zwar der Bibel. Und wir wollen heute mal in diese Bibel hineinschauen. Ich habe keinen blassen Schimmer, ob du die Bibel schon jemals gelesen hast oder schon das 20. Mal durchgelesen hast. Aber die Bibel hat eine ganz große Relevanz für unser Leben. Denn ansonsten hätte Gott nicht schwarz auf weiß dieses Ding geschrieben, damit wir heute darin lesen können. Das ist die Info für mich als Andi, damit ich weiß, okay, scheinbar ist es Gott wichtig, weil ansonsten hätte er seinen Willen irgendwo in den Himmel reingeschrieben oder ich würde ihn in irgendeiner Pfütze suchen. Nee, er hat uns ein Buch gegeben, die Bibel. Und wenn du dich heute fragst, so, ja, sag mal, wie ist es denn? Wieso muss ich die Bibel lesen? Wieso ist dieses Buch so wichtig? Dann wollen wir uns heute mal auf eine kleine Entdeckungsreise machen. Ein Bekannter von mir, der ist bei der Polizei, bei der Kripo, und der hat auch immer wieder so Kriminalfälle zu lösen. Und der muss ganz, ganz viele Wieso-Fragen stellen und zerlegt einfach alles bis ins kleinste Detail. Und das machen wir heute tatsächlich auch mal mit der Bibel. Ich habe euch die Verse mitgebracht, die könnt ihr ganz entspannt vorne mitlesen. Und ich lese die von hier vorne auch immer wieder durch. Und ich habe dir heute mal einen Text mitgebracht, und zwar steht er im Neuen Testament, im Hebräerbrief. Und da kannst du mit mir einen Gedanken lesen, einen Satz lesen, frommer kann er gar nicht klingen. Da sagt man natürlich, ja, na, sicher muss das in der Bibel drinstehen, klingt fromm, klingt christlich, klingt super. Aber wir wollen jetzt mal überprüfen, ob das tatsächlich hält, was es verspricht. Denn da heißt es, denn das Wort Gottes ist lebendig und kräftig und schärfer als jedes zweischneidige Schwert und dringt durch, bis es scheidet Seele und Geist, auch Mark und Bein und ist ein Richter der Gedanken und Sinne des Herzens. Und kein Geschöpf ist vor ihm verborgen, sondern es ist alles bloß und aufgedeckt vor den Augen dessen, dem wir Rechenschaft geben müssen. Wow. Oder? Klingt heftig. Klingt auch ein bisschen kompliziert, aber für mich persönlich klingt es auch erstmal total nach christlicher Theorie. Und ich muss mir das in Gesprächen tatsächlich auch immer wieder auch anhören und gefallen lassen. Und da gebe ich meinen Gesprächspartnern auch tatsächlich recht. Denn die sagen immer wieder, Andi, du kannst glauben, was du willst. Das kann für dich richtig sein. Aber mit meinem Leben hat diese fromme Theorie überhaupt nichts zu tun. Das hat einfach null Relevanz für mein Leben. Und ich will es einfach für dich und für mich heute Abend mal runterbrechen und wir werden uns einen kleinen Aspekt anschauen, nämlich den hier. Denn das Wort Gottes ist lebendig. Das steht da in der Theorie. Aber ich würde jetzt mal behaupten, das hat jetzt noch nicht so die krassen Auswirkungen auf dein Leben, oder? Oder hat es sich schon verändert? Weil dann kann ich aufhören und wir können nach Hause gehen. Wir können uns hinten dann schon mal den Hotdogs widmen. Ah, okay. Irgendwie noch nicht überzeugt? Gut. Dann wollen wir uns diesen Aspekt, das Wort Gottes ist lebendig, mal ein bisschen näher anschauen und wir machen uns auf eine kleine kriminologische Reise durch die Bibel. Wenn du lebendig schon mal irgendwo in der Bibel gehört hast und dich irgendwie damit schon ein bisschen beschäftigt hast, dann weißt du, dass wir irgendwann im Johannesevangelium vorbeikommen. Denn da wird dieser Gedanke tatsächlich nochmal aufgegriffen. Okay? Und da heißt, da kannst du mit mir lesen, im Anfang war das Wort. Und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Er war am Anfang bei Gott. Der Wort, okay. Klingt irgendwie kompliziert, wir lesen aber einfach mal weiter. Er, der das Wort ist, wurde ein Mensch von Fleisch und Blut und lebte unter uns. Wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit voller Gnade und Wahrheit, wie nur er als der einzige Sohn sie besitzt, er der vom Vater kommt. Bibelschulfrage, von wem ist hier die Rede? Von Jesus, ganz klar. Okay, wir wissen das heute, weil die Bibel vollgepackt von ihm ist. Wenn du mal irgendwo bei einer christlichen Veranstaltung bist oder in der Jungschar oder in irgendeiner Jugendgruppe und du kriegst eine Frage gestellt, 50-50 Joker, es ist immer Jesus, okay? Einfach mal raushauen, du liegst nie falsch. Ja, es ist Jesus. Und hier ist die Rede davon, dass das Wort Gottes, die Bibel, das Buch nicht einfach nur 2D in Schwarz-Weiß geblieben ist, sondern es wurde 3D in Farbe. Und es hat wahrscheinlich ein bisschen längere Haare gehabt, hatte eine jüdische Hakennase, war vielleicht so 1,70, 1,75 groß, hatte einen Puls und hatte den Namen Jesus. Soweit halten wir das jetzt einfach mal fest. Das Wort scheinbar hat irgendetwas mit Jesus zu tun. Aber es ist ja mal die spannende Frage, sag mal, was hat denn der Kollege Jesus zu dieser ganzen Geschichte zu sagen? Denn das ist ja das Entscheidende, oder? Wenn irgendein Buch über irgendjemanden sagt, er ist das lebendige Wort. Ja, was hat denn dieser Mann dazu zu sagen? Und da können wir tatsächlich auch einen Text lesen im Johannesevangelium. Wir bleiben da ein ganzes Weilchen drin. Und da sagt Jesus, ihr erforscht die Schriften, weil ihr meint, in ihnen das ewige Leben zu haben. Und sie sind es, die von mir Zeugnis geben. Und doch wollt ihr nicht zu mir kommen, um das Leben zu empfangen. Und Jesus geht sogar noch weiter und haut noch einen krasseren Satz raus, ein paar Kapitel später. Jesus spricht zu ihm, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, außer durch mich. Und hier müssen wir jetzt mal kurz stehen bleiben, weil da kann man nicht so einfach drüber weggehen, weil hier müssen wir tatsächlich eine Entscheidung treffen. Und ich habe mittlerweile die Erfahrung gemacht, die machen viel zu wenige Leute. Nicht nur Jugendliche, so wie ihr, sondern auch Erwachsene. Einerseits sagen die nämlich, yo, Jesus war ein richtig cooler Typ, hat ganz, ganz viele wertvolle Dinge gemacht und ein kluger Lehrer war er auch. Denn er hat so ziemlich gute Dinge gelehrt, die wir als Deutsche auch in unserer Grundverfassung drinstehen haben. Also so verkehrt war er gar nicht. Auf der anderen Seite müssen wir aber trotzdem auch feststellen, Jesus hat solche Sätze gesagt wie, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben und niemand kommt zu Gott außer durch mich und ich bin der Sohn Gottes. Und Jesus hat ja noch andere krasse Sachen gesagt, wie zum Beispiel, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Also entweder war Jesus wirklich der klügste Lehrer der ganzen Weltgeschichte oder der Mann war 100% verrückt. Du kannst nicht irgendwas dazwischen haben. Da kann nicht beides zur gleichen Zeit sein. Entweder war er größenwahnsinnig und völlig, völlig verrückt oder er hat die Wahrheit gesagt. Eins von beiden und wir müssen eine Entscheidung treffen. Und wenn ich mich jetzt heute Abend hier hinstellen würde, machen wir mal ein kleines Gedankenspiel. Ich würde mich jetzt hier einfach hinstellen und sagen, mein Name ist Sandy. Gruppe? Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Ich bin der Sohn Gottes. Ich, Andi Kögel, ich bin der Sohn Gottes. Und du musst an mich glauben, dann hast du ewiges Leben. Was würdet ihr sagen? Ihr würdet wahrscheinlich sagen, Alter, das war das letzte Mal, dass ich hier in CVDM zu einem Jugo gekommen bin, weil die Leute, die da vorne stehen, sind alle verrückt. Entweder bin ich verrückt oder ich sage die Wahrheit, aber wenn ich die Wahrheit sagen sollte, was muss ich tun? Ich muss das Ding irgendwie beweisen, oder? Und was sagt die Bibel, wie Jesus das bewiesen hat? Durch was hat Jesus das bewiesen? Dass er tatsächlich nicht nur darüber palabert, sondern dass es tatsächlich auch zeigt und bestätigt. Wer weiß es? Komm, wir sind eine kleine Runde, können ein bisschen quatschen miteinander. Wie hat das bewiesen? Durch Wunder. Ganz am Ende vom Johannesevangelium können wir nämlich lesen, die Jünger sahen, wie Jesus noch viele andere Wunder tat, die nicht in diesem Buch aufgezeichnet sind. Diese aber wurden aufgeschrieben, damit ihr glaubt, dass Jesus der Christus ist, der Sohn Gottes. Also Jesus hat das scheinbar nicht nur drüber gesprochen, sondern er hat es auch bestätigt, bewiesen, indem, dass er was gemacht hat? Wunder. Und in genau so ein Wunder wollen wir jetzt gemeinsam mal reinschauen und das in seine Einzelteile zerlegen. Und bleibt mit mir dabei, den Satz, den wir ganz am Anfang gelesen haben, mal überprüfen. Ist das Wort wirklich lebendig? Okay? Ich habe euch einen kleinen Clip mitgebracht und wir lassen uns den Bibeltext mal vorlesen.
Es begab sich aber, als sich die Menge zu ihm drängte, um das Wort Gottes zu hören, da stand er am See Genezareth, und sah zwei Boote am Ufer liegen. Die Fischer aber waren ausgestiegen und wuschen ihre Netze. Da stieg er in eines der Boote, das Simon gehörte, und bat ihn, ein wenig vom Land wegzufahren. Und er setzte sich und leerte die Menge vom Boot aus. Und als er aufgehört hatte zu reden, sprach er zu Simon:
Fahre hinaus, wo es tief ist, und werft eure Netze zum Fang aus.
Und Simon antwortete und sprach:
Meister, wir haben die ganze Nacht gearbeitet und nichts gefangen. Aber auf dein Wort will ich die Netze auswerfen.
Und als sie das taten, fingen sie eine große Menge Fische, und ihre Netze begannen zu reißen. Und sie winkten ihren Gefährten, die im anderen Boot waren, sie sollten kommen und mit ihnen ziehen. Und sie kamen und füllten beide Boote voll, so dass sie fast sanken. Als das Simon Petrus sah, fiel er Jesus zu Füßen und sprach:
Herr, geh weg von mir, ich bin ein sündiger Mensch.
Denn ein Schrecken hatte ihn erfasst und alle, die bei ihm waren, über diesen Fang, den sie miteinander getan hatten, ebenso auch Jakobus und Johannes, die Söhne des Zebedäus, Simons Gefährten. Und Jesus sprach zu Simon:
Fürchte dich nicht, von nun an wirst du Menschen fangen.
Und sie brachten die Boote ans Land und verließen alles und folgten ihm nach.
Da passiert also ein Wunder und Jesus ist am See Genezareth, predigt da, spricht über das Wort Gottes. Aha, da haben wir schon mal wieder die Info. Plötzlich schickt er irgendjemanden raus zum Fischen, der erlebt ein Wunder, fällt auf seine Knie, betet an und alle sind glücklich. So mal grob zusammengefasst. Und ich glaube, so lesen wir diese Texte tatsächlich immer wieder. Und ich will dir einen Tipp mitgeben, dass wenn du heute Abend nach Hause gehst und die nächsten 25 Jahre jeden Abend eine Stunde lang in der Bibel liest, fleißig, dann gebe ich dir einen Tipp, den ich für mich entdeckt habe, und zwar, wenn ich die Bibel lese, dann mache ich mich zum Augenzeugen. Ich lasse mich richtig in diese Geschichten mit reinnehmen. Und das wollen wir jetzt einfach mal gemeinsam, auch mit diesem Text gemeinsam tun. Uns das innerlich mal vor Augen rufen und mal drüber nachdenken. Und da werden wir Entdeckungen machen, die wirst du beim oberflächlichen, schnellen Lesen, wirst du das einfach nicht entdecken. Okay, wie sieht's am See Genezareth aus? Wer war schon mal in Israel? Ja, wie sieht's da aus? Haut mal was raus. Da ist Wasser da. 100 Punkte. Da ist Wasser da. Mhm. Außenrum ist es recht hügelig. Okay? Ich möchte einfach nur, dass ihr da ein Bild für kriegt. Was passiert da? Wie fühlt sich das an? Wie sieht es da aus? Was könnte ich riechen? Was könnte ich schmecken? Welche Leute sind da um mich herum? Lass uns mal auch drüber nachdenken, wie haben die Leute damals ausgesehen? Haben die Nike getragen? Nee, das waren wahrscheinlich einfache Leute, oder? So ein bisschen in einfache Klamotten irgendwie eingehüllt, in ein Tuch eingewickelt, verschlissenen Sandalen an. Es war ein einfaches Volk, die am See Genezareth gelebt haben. Die meisten davon haben wirklich vom Fischfang gelebt. Und es war nicht so das lukrative Geschäft. Es war jetzt nicht Fußballprofi sein oder so und fette Kohle machen. Okay, jetzt lass uns mal drüber nachdenken, weil Simon Petrus, der kommt ja in dieser Geschichte vor, Simon Petrus war ein Fischer. Wie muss man sich denn diesen Mann vorstellen? Wie sah der denn aus? War der groß? War der klein? War der dick? War der doof? War der dünn? War der... Wird wahrscheinlich ein bisschen ein schmalerer Typ gewesen sein. Also ich meine, Fisch ist zwar gesund, wir sollen ihn zwar essen, aber der gibt jetzt nicht so, ist nicht Schweinsbraten mit Knödel und so. Und wenn du das jeden Tag kriegst. Und dieser Fischer, wie kam denn der nach Hause, dieser Simon Petrus? Die haben nachts gefischt, der kam morgens nach Hause. Wie wird er zurückgekommen sein? Müde. Die haben nichts gefangen. Das muss man noch dazu sagen. Der kam müde nach Hause und sie haben nichts gefangen nach einer langen Nacht. Wie wird er drauf gewesen sein? Ja, der hat die beste Laune gehabt haben. Happy Clappy. Lesen wir doch da. Alle waren glücklich. Nee. Simon Petrus, der war wahrscheinlich deprimiert, vielleicht sogar frustriert. Ich stelle mir auch ein bisschen immer vor, Vielleicht hat er auch irgendwie schon mit gedückter Haltung ist er so nach Hause gekommen, weil er sich gedacht hat, oh, wenn ich jetzt schon wieder nach Hause komme ohne Fisch, dann gibt es zu Hause aber ordentlich eine auf den Deckel. Schon wieder nichts gefangen. Der Mann hatte wahrscheinlich tatsächlich Existenzängste, denn der hat vom Fischfang gelebt. Die mussten das Zeug verkaufen, ansonsten hatten die nichts zu beißen. Also da kam dieser deprimierte Fischer, der frustrierte Kollege kam nach Hause und wollte eigentlich nur noch schlafen gehen. Der war fertig, fix und alle. Frage: Welchen Beruf hatte Jesus? Der Mann war Zimmermann. Erste witzige Beobachtung am Rande. Da kommt der Fischer nach Hause, kommt der Zimmermann von der Seite und sagt zu dem Kollegen, was? Jetzt fahr nochmal raus und werf deine Netze mal da hinten aus. Da kommt der Zimmermann zum Fischer und sagt dem, wie es Fischen funktioniert. Und wie du vielleicht gehört hast, Simon Petrus hat ganz entspannt reagiert und sagt, hey Meister, wir haben die ganze Nacht gefischt, aber wir haben nichts gefangen. Zero, niente, nada. Nichts. Aber irgendwie vertraut er Jesus und sie fahren nochmal raus und erleben ein Wunder. Okay? So. Und jetzt ist meine Frage, wie reagiert dieser raue Seebär von Simon Petrus, der deprimiert, der müde, der eigentlich keinen Bock mehr hat rauszufahren, wie reagiert der auf dieses Wunder über diesen reichen Fischfang? Wie reagiert der? Wer kann sich erinnern? Was passiert mit ihm? Springt er rum und sagt, juhu! Der fällt auf die Knie. Und in dem Augenblick müsste man noch sagen, ja logisch, steht er in der Bibel. Da ist irgendwie so ein Gottes, der labert über irgendwas, Reich Gottes natürlich, und dann sind irgendwelche Juden da und alle fallen auf die Knie und beten plötzlich an und Nein, gar nicht. Da ist dieser raue Fischer, der eben deprimiert ist und keine Laune mehr hat und einfach keinen Bock mehr hat, und der fällt plötzlich auf die Knie. Und ich frage mich, und du solltest dich fragen, sag mal, was ist es denn, was diesen rauen Seebär plötzlich den Boden unter den Füßen verlieren lässt? Was zwingt ihn in die Knie? Ich verrat's dir. Simon Petrus sagt, Herr, geh weg von mir, denn ich bin ein sündiger Mensch, sagt Simon Petrus. Die Reaktion von Simon hätte eigentlich auch ganz anders ausfallen können. Eigentlich könnte man doch erwarten, oder ich hätte wahrscheinlich so reagiert und hätte gesagt, wow, Jesus, richtig gut, das machen wir jetzt die nächsten 2 Wochen. Du haust das Wunder raus, ich sammle die ganze Geschichte ein, wir fischen diesen See Genezareth leer, boten die Konkurrenz aus, machen richtig dicke Asche und sorgen für den Rest unseres Lebens aus. Du und ich, wir müssen nie wieder arbeiten. Werde mein Geschäftspartner. So hätte Simon Petrus auch reagieren können. Hat er aber nicht. Hat er nicht. Er hat sich als Sünder erkannt und etwas zwingt ihn wirklich auf die Knie. Wir können nicht lesen, was es ist, aber das ist passiert. Und Freunde, das ist tatsächlich etwas, was die Bibel beschreibt. Du kannst es immer wieder lesen und ich möchte das erklären, denn es ist sehr zentral und sehr, sehr wichtig. Simon Petrus erlebt sich selbst als Sünder und er sagt zu Jesus, geh weg von mir. Simon Petrus will Distanz schaffen, keine Nähe. Er will Distanz schaffen, weil er sich selber als Sünder beschreibt. Und das ist tatsächlich, was die Bibel mit Sünde beschreibt. Sie beschreibt es zwischen einer Trennung zwischen uns und Gott, zwischen dir und Gott. Und die Bibel hat ein Wort im Griechischen dafür, und zwar, das heißt Hamartia. Hamartia. So, was bedeutet das? Früher, wenn Bogenschützen versucht haben, auf ein Ziel zu schießen und dann einfach katastrophal dran vorbeigeschossen haben, dann haben die Leute früher gerufen, Hamartia, Hamartia, du hast am Ziel vorbeigeschossen. Du hast am Ziel vorbeigeschossen. Und das, Freunde, das können wir tatsächlich mit unserem ganzen Leben. Nicht nur mit dem, was wir tun und was wir nicht tun, dass wir sagen, da hat aber einer wieder gesündigt, da was Schlechtes getan oder was Schlechtes gedacht. Sondern nee, wir können am Ziel vorbeigehen mit unserem ganzen Leben. Wie du über dich selber denkst, wie du über andere denkst, wie du Entscheidungen triffst, wie du Leben gestaltest, wie du alles machst. Das beschreibt die Bibel als Sünde, als Zielverfehlung. Wir können am Ziel, wie Gott sich das für unser Leben gedacht hat, vorbeileben. Und Simon Petrus erschrickt darüber, weil er das in diesem Augenblick erkannt hat. Und er fällt auf die Knie und er sagt, geh weg von mir. Ich kann nicht gerade bei dir sein. Ich erlebe, irgendwas passiert da gerade, crazy-mäßiges. Ich kann es nicht erklären, aber da will ich nicht in der Nähe sein. Ich will Distanz schaffen. Da ist der große Gott und ich bin der kleine Sünder. Und da ist eine unüberwindbare Trennung. Die kann Simon Petrus in dem Augenblick nicht überwinden. Und er sagt, geh weg von mir. Jetzt ist meine spannende Frage an dich, weil die Geschichte ist ja noch nicht zu Ende. Und sie sagt, jetzt kommt Jesus ins Spiel. Und meine Frage an dich, wie reagiert denn Jesus auf die Reaktion von Simon Petrus? Wie ist denn Jesus' Reaktion? Er sagt, fürchte dich nicht. Fürchte dich nicht. Okay, ich will das wieder plastisch machen, denn das ist ja tatsächlich immer die Vorstellung von Leuten, dass sie sagen, ja, wenn dann Gott wirklich sein sollte, dann muss man den anbeten. Und dann müsste man auf die Knie fallen. Und dann könnten wir doch theoretischerweise da drin lesen, ich mache das jetzt einfach mal vor, nicht erschrecken in der ersten Reihe, dass Jesus sagt, genau Simon Petrus, ich bin der große Gott. Und du bist der kleine, dreckige Sünder. Und du bist auf deinen Knien und da bleibst du gefällig. Ich bin groß und jetzt bete mich an. Jetzt bete mich an, weil ich bin der große Jesus. Ich bin der Sohn Gottes. So hätte Jesus auch reagieren können, oder? Hat er aber nicht. Er sagt, fürchte dich nicht. Und was passiert in diesem Augenblick? Etwas sehr Dramatisches. Denn Jesus sagt, ja Simon, was du in diesem Augenblick gerade siehst und erlebst, das ist unwahrscheinlich schmerzhaft und es ist nicht schön. Sünde zu bekennen und auch zu erkennen, ist nicht schön. Ich habe vor einem Jahr ungefähr meine Geschichte auf YouTube aufgenommen, über unseren YouTube-Kanal. Du kannst sie dir irgendwann die Tage mal gerne anhören. Sie lautet, ein Kiffer wird Christ. Ein Kiffer wird Christ. Ich war ungefähr 20 Jahre alt, als ich dieses Erlebnis hatte, das Simon Petrus hier auch hat. Und in dem Augenblick, wo Jesus zu Simon Petrus sagt, fürchte dich nicht, sagt Jesus etwas Wunderschönes. Und das ist, was ich mir unbedingt für euch wünsche oder was sich die Mitarbeiter hier auch für euch wünschen, ist, dass ihr das wirklich heute Abend mitnimmt. Alles andere, was ich erzählt habe, könnt ihr gerne vergessen, aber das ist so wichtig. Bitte hört zu. Jesus kam zu uns und nicht wir zu ihm. Simon Petrus erlebt, dass er gerade nicht zu Gott kommen kann. Und das ist, was Religion tatsächlich mit uns versucht zu machen. Sie sagt, du musst halt ein bisschen was tun, du musst halt spenden, du musst halt viel in den Gottesdienst gehen und du musst halt viele gute Taten tun, du musst dir den Himmel verdienen. Du musst Opfer bringen, Leistungen erbringen, um dir irgendwie die Nähe zu einem Gott zu verschaffen. Und Simon Petrus sagt, ich schaffe das nicht. Und Freunde, ich bin ehrlich zu euch, ich schaffe das auch nicht. Ich bin kein religiöser Typ. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Aber ich schaffe das nicht. Und in dem Augenblick, wo Jesus sagt, fürchte dich nicht, muss nicht Simon zu Jesus, sondern Jesus, der Sohn Gottes, kommt in das Leben von Simon Petrus und holt ihn genau da ab. Freunde, das ist, was die Bibel mit Evangelium beschreibt. Sie sagt, du kannst nicht zu Gott kommen. Aber Gott liebt dich so sehr, dass er zu dir kommt, in deine Schuld und auch in meine Schuld. Es gibt einen wunderschönen Vers im Römerbrief. Gott beweist uns seine große Liebe gerade dadurch, dass Christus für uns starb, als wir noch Sünder waren. Dass er starb, als wir noch Sünder waren. Und in dem Augenblick sagt Jesus, ja, ich hol dich genau da ab. Da geht meine Reise mit dir los. Erkenne es, aber ich möchte auch, dass du es bekennst. Und Freunde, ich will das wieder vormachen. Wo war Simon Petrus ganz, ganz real, ganz praktisch in diesem Augenblick? Wo war er? Im Boot? Und zwar wo? Auf den Knien. Da stand er immer noch auf seinen Knien. Und jetzt gibt Jesus Simon Petrus ja nochmal einen Zusatz und er sagt nicht nur, fürchte dich nicht, sondern er sagt auch, von jetzt an, sollst du Menschenfischer sein. Er gibt ihnen einen neuen Auftrag, eine neue Identität Und was hat Simon Petrus tatsächlich machen müssen, um diesen neuen Auftrag, um diese neue Identität aufzunehmen oder wahrzunehmen? Er hätte auch sagen können, okay, Jakobus, Johannes, Jesus, geht ihr schon mal nach Jerusalem vor oder wo ihr unterwegs seid? Ich komme in 2 Wochen, komme ich hinterher, gib mir noch ein bisschen Zeit, ich komme dann nach. Nein, Simon Petrus musste was tun, ganz praktisch? Er musste aufstehen, er musste aufstehen. Und was für ein geiles Bild, das da ist. Wir müssen es entdecken, aufmerksam lesen. In dem Augenblick, wo Simon Petrus aufsteht, nimmt er seine neue Identität auf. Denn unsere Reise mit Gott ist dann noch nicht zu Ende, dass er sagt, du bist schlecht und ich bin der gute Gott. Sondern er sagt, ich will dich in deiner Schuld abholen, dir eine neue Identität geben, dir einen Auftrag geben. Du sollst in die Gemeinde Gottes gehören, zu seiner Familie gehören, die Ewigkeit mit ihm verbringen. Du hast den Auftrag heute. Du hast einen Job heute zu erledigen und du entscheidest, ob du aufstehst und mit mir gehst. Und das kannst nur du allein entscheiden. Jesus sagt, fürchte dich nicht, ich bin bei dir. Aber du musst dich entscheiden, aufzustehen und mit mir zu gehen. Das ist das lebendige Wort. Ich möchte mit dir zum Abschluss nochmal überprüfen, ob das, was wir ganz am Anfang gelesen haben, im Leben von Simon Petrus tatsächlich eingetroffen ist. Lies mit mir nochmal den Hebräerbrief. Denn das Wort Gottes ist lebendig und kräftig und schärfer als jedes zweischneidige Schwert und dringt durch, bis es scheidet Seele und Geist, auch Mark und Bein, und ist ein Richter der Gedanken und Sinne des Herzens. Und kein Geschöpf ist vor ihm verborgen, sondern es ist alles bloß und aufgedeckt vor den Augen dessen, dem wir Rechenschaft geben müssen. Kurze Frage. Ist das Wort tatsächlich lebendig geworden? Ist es kräftig und schärfer als jedes zweischneidige Schwert? Ich übersetze es mal. Ist es Simon Petrus so richtig reingefahren? Ja, durchaus. Was haben wir noch? Richter der Gedanken und Sinne des Herzens. Hat es bei Simon Petrus wirklich aufgedeckt, wer er wirklich ist, ganz tief drin? Ja. Hat er das schön gefunden? Auf keinen Fall. War es wichtig? Unbedingt. Und von dort aus, Freunde, geht die Reise los. Ich weiß nicht, ob du eine Entscheidung für Jesus schon getroffen hast. Denk in Ruhe drüber nach. Ich möchte einfach mit dir die richtigen Fragen stellen. Und dass du lernst, auch mutig die Bibel zu lesen und Fragen zu stellen. Aber geh auch ins Gespräch mit Leuten. Und du kannst jetzt auch mit mir gemeinsam beten, dass du an die richtigen Fragen rankommst, dass du mit den richtigen Menschen in Kontakt kommst oder sogar heute Abend deinen ersten Schritt, dein erstes Mal aufstehen mit Jesus erlebst. Dann darfst du jetzt gemeinsam mit mir einfach die Augen schließen und beten. Jesus, ich danke dir. Ich danke dir, weil du zu mir, du zu uns kamst und wir nicht zu dir. Du sagst, du möchtest in uns leben. So tief gehst du, dass du sagst, du möchtest in unserem Leben aufräumen. Und ich möchte beten für jeden Einzelnen, der heute Abend für sich das erste Mal sagt, ja, Herr, ich möchte, auch wenn ich noch nicht alles kapiert habe, Jesus, ich möchte dir meine Schuld bekennen. Alles, was ich in mir kaputt gemacht habe, alles, was ich in anderen kaputt gemacht habe und was auch mich zerstört, das möchte ich dir geben. Es tut weh und ich möchte dir erlauben, Herr, dass du da drin Heilung schaffst, dass du mein Leben veränderst. Und da möchte ich diese Einladung annehmen, dass ich mit dir gemeinsam aus diesem tiefen Schmerz aufstehen darf, einen Schritt mit dir gehen darf in ein neues Leben hinein. Die Bibel sagt, dass wenn wir uns für Jesus entscheiden, dass unser altes Leben vorbei ist und ein neues Leben beginnt. Siehe, Altes ist vergangen, Neues ist geworden. Und so bete ich, Herr, dass du Herzen erneuerst, dass du ganze Leben verwandelst, erneuerst und dass es das größte Abenteuer wird, das Leute überhaupt erleben können und dass es heute beginnt, dieses Abenteuer. Es liegt nicht nur irgendwo fern vor uns oder schon irgendwie hinter uns. Das größte Abenteuer in unserem Leben, so sagst es du, lebt heute in uns. Du in uns. Und so bete ich, Herr, dass du uns Schuld bekennen lässt und dass du uns aufstehen lässt, um unsere nächsten Schritte mit dir zu gehen. Amen.